Ich lese den heutigen Predigttext zum Osterfest aus der Lutherbibel 2017 in jeweils drei Abschnitten. Und jetzt über Jesu Auferstehung aus Lukas 24, 1 bis 12. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte, und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln, und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen alles aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihm waren. die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihm, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass er gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich werde auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe.
Ich bete. Danke, lieber guter Vater im Himmel, dass wir das so fröhlich singen können an diesem Ostermorgen. Und es ist so, wie es in dieser Welt immer noch ist, so damals ja auch gewesen, dass die Verzweiflung groß war und die Hoffnung gering bis gänzlich geschwunden. Aber durch dich ist sie neu erstanden und bleibt und kommt immer wieder hervor und rührt uns immer wieder an. So dürfen wir auch jetzt hoffnungsvolle Worte hören, haben sie gehört und dürfen weiter über sie nachsinnen und bitten dich, dass du uns darin beschenkst und wir deine Stimme hören. Amen. Liebe Gemeinde, als ich Kind war, hat meine Mutter mit mir gerne ein Spiel gespielt. Das hatte den Riesenvorteil, dass man keine Spielfiguren brauchte und kein Spielbrett und dass man, egal wo man war, es spielen konnte, außer im finsteren Keller. Da wäre es nicht gegangen. Ihr ahnt vielleicht, wie das Spiel heißt: Ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich habe durch dieses Spiel gelernt, noch einmal genauer hinzuschauen und auch ein wenig mit den Augen anderer hinzusehen. Nämlich meine Mutter sah immer andere Dinge, als ich sie wahrgenommen hatte. Und ich merkte, okay, wenn andere schauen, dann fällt ihr Blick eher auf etwas anderes. Und man muss eben manchmal zwei- oder dreimal hinsehen. Ähnliches geschah damals am Morgen des ersten Tages der Woche nach der Kreuzigung und Grablegung Jesu und dem Sabbattag. Nur es geschah weniger spielerisch, dafür aber umso radikaler, wesentlicher. Das hat vor allem der Evangelist Lukas nachempfunden. Er schildert das Ostergeschehen auf einen Tag komprimiert, so könnte man sagen. Wenn man die anderen Evangelien lesen, dann sind es ja oft mehrere Tage hintereinander. Bei Lukas spielt alles an diesem Ostertag, an diesem einen Sonntag. Und er schildert es als einen fortschreitenden Prozess, in dem zunächst Einzelne und dann schließlich alle Freundinnen und Freunde Jesu etwas sehen, was sie vorher nicht gesehen hatten. Ein radikaler Blickwechsel. Sie lernten ganz neu hinzuschauen. Das beginnt mit einigen Frauen aus dem Schüler- und Freundeskreis Jesu. Sie wollen am frühen Morgen das tun, was sie am Abend des Todestages nicht mehr hatten tun können, nämlich den Leichnam mit wohlriechenden Kräutern und Tinkturen einreiben. Doch sie schauen zunächst einmal dumm aus der Wäsche, als sie zum Grab kommen und den Rollstein zur Seite gerollt und damit das Grab offen vorfinden. Und sie schauen dann erschrocken ins Grab, denn es ist leer. Aber sie kommen gar nicht groß dazu, nachzudenken oder ihn zu suchen. Plötzlich sind da zwei blendend weiße Gestalten, so hell, dass die Frauen nur noch ihren Blick senken können, weil die Helligkeit ihnen in den Augen wehtut. Und was diese Gestalten, diese Boten Gottes ihnen sagen, das eröffnet ihnen einen völlig neuen, einen radikal anderen Blick. Waren sie mit tränenden Augen zum Grab gekommen, um Jesus ein letztes Mal zu sehen, diesen letzten Liebesdienst an ihm zu tun, ohne eine Perspektive für die Zukunft, ohne Hoffnung? So schwindet der Tod plötzlich aus ihrem Blick. Das Leben tritt an seine Stelle. Jesu Leben. Das leere Grab, der Leichnam ist nicht mehr da. Ja, davon hatte er doch tatsächlich gesprochen, wovon diese Männer jetzt sprachen. Davon, dass er leiden und sterben muss und am dritten Tag auch auferstehen wird. Was also suchen Sie den Lebenden bei den Toten? Recht haben Sie, die Boten Gottes. Und so können die Frauen wieder erwartungsvoll in die Zukunft schauen. Wie auch immer diese aussehen mag, sie wird eben nicht ohne ihn sein. Wenn er lebt, dann wird er auch mit ihnen da sein, wo sie sind. Bei ihnen sein. Vielleicht hast du das ja auch schon erlebt, dass du nichts mehr erwartet hast, nichts mehr zu hoffen wagtest. Und dass gerade da das völlig Unerwartete, überraschend Neue geschah. Dass sich dir etwas zeigte, eröffnete, ein neuer Weg vielleicht oder eine neue Tür, die sich auftat, eine neue Chance. Wo suchen wir den Lebenden bei den Toten oder spitzen wir es zu? Wo suchst du den Lebenden bei den Toten, anstatt von ihm alles zu erwarten? Wir können lernen zu sehen, was er alles tun kann. Seine Möglichkeiten sind tatsächlich unbeschränkt, grenzenlos. Für eine Überraschung ist er immer gut. Und das macht mutig. Das schenkt Hoffnung. Eine radikal neue Sicht. Es gibt keine vollkommen hoffnungslose Situation mehr. Die Frauen jedenfalls gehen den Weg ganz anders zurück, als sie ihn kurz zuvor hingegangen waren. Sie glauben dem Auferstandenen, ohne ihn gesehen zu haben oder gar betastet. Sie erzählen es sogar voller Freude und Begeisterung den anderen. Doch die können nicht glauben. Sie können es nicht glauben. Unglaublich, was die Frauen da wieder sich ausgedacht haben. Was soll man von Frauen schon erwarten? So haben diese Männer wohl gedacht. Sie sehen die Frauen, wie man es eben damals tat. Doch ihre Sicht wird verändert. Sie müssen in der Folgezeit erkennen, dass Frauen tatsächlich glaubwürdig sind. Und dass Gott sie für würdig erachtet, ihnen als Ersten die Nachricht zukommen zu lassen, dass der Herr auferstanden ist. Dass er ihnen getraut und es ihnen zugetraut hat, dass sie dieser Nachricht tatsächlich Glauben schenken und sie sogar gerne und fröhlich anderen weitersagen. Nur allein auf das Wort von Lichtgestalten hin. Oder genauer noch, auf Jesu Wort vor seinem Tod hin. Denn nichts anderes hatten ja die Engel erinnert. Maria von Magdala, sie ist nach dem Matthäus und auch dem Johannesevangelium und eben Lukas die erste Augenzeugin der Auferstehung. Und sie bezeugt es den anderen, den Männern. Helmut hat das eben so ein bisschen locker aus der Hüfte geschossen und wusste vielleicht gar nicht, dass das natürlich wesentlicher Inhalt der Osterbotschaft ist. Die Frauen zuerst, vor den Männern. Sie haben den Auferstandenen gesehen. Apostola Apostolorum, die Apostelin der Apostel, so wurde Maria von Magdala von Rabanus Maurus, Abt und Bischof von Mainz im 9. Jahrhundert und von Thomas von Aquin, dem wohl größten Theologen der Scholastik, also des Hochmittelalters, genannt. Ein neuer Blick. Frauen und Männer sind gleichermaßen ansprechbar für die gute Nachricht. Und sie sind gleichermaßen beauftragt, diese auch weiterzusagen. Ein neuer Blick. Auch andere Unterschiede, die wir so gerne herausstellen, nach denen wir andere bewerten und klassifizieren, sie haben im Reich Gottes keinerlei Bedeutung mehr, kein Gewicht mehr. Da ist nicht mehr Jude noch Grieche, da ist nicht mehr Sklave noch Freier, da ist nicht mehr Mann noch Frau. Da, wo der Auferstandene in den Blick kommt und gesehen wird. Es gibt niemanden, den Gott für unwürdig erachtet, dass er an Jesus glaubt und durch ihn zu einem neuen Menschen und zu einem Boten Gottes wird. Und wir haben es, liebe Schwestern und Brüder, wir haben es immer wieder nötig, dass Gott uns unsere Vorurteile aufdeckt und auf sie aufmerksam macht. Und uns das sagt, ich sehe was in dem anderen, was du nicht siehst. Schau mal genauer hin. Als nächstes stellt Lukas uns zwei Jünger vor, die auf dem Weg in ihr Heimatdorf sind. Circa 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also ein kräftiger Marsch von 2,5, 3 Stunden. Dann sind sie zu Hause. Ob sie so fröhlich und schnell gegangen sind, glaube ich eher nicht. Zumindest nicht fröhlich. Sie sind vielmehr völlig verunsichert. Die Ereignisse der letzten Tage, die waren ja schon schlimm genug. Nun aber heute am Morgen eben auch das noch. Diese verrückte Geschichte der Frauen, dass das Grab leer ist. Und schlimmer noch, dass Jesus auferstanden sein soll. Und dann hat Petrus zu allem Übel auch noch festgestellt, dass zumindest der erste Teil der Botschaft tatsächlich stimmt. Das Grab ist leer. Und so diskutieren sie auf dem Weg heftig miteinander. Jeder von ihnen hat so seine Gedanken, seine Sicht. Und sie kommen dabei nicht überein. Aber was sollen sie jetzt auch noch in Jerusalem? Deshalb ab in ihr Heimatdorf. Trauern können sie überall. Und ein Ort zum Trauern war ja auch gar nicht mehr da, wenn der Leichnam nicht mehr da war. Und da kommt plötzlich und völlig unerwartet wie aus dem Nichts ein Fremder und geht an ihrer Seite. Und er scheint der Einzige in ganz Jerusalem zu sein, der nichts mitbekommen hat von den Ereignissen, von der Kreuzigung der drei Männer auf dem Hügel Golgatha. Und sie müssen ihm erst einmal auf die Sprünge helfen. So zumindest sehen die beiden das. Und sie erzählen, dass sie Jesus für einen Propheten gehalten haben. Und mehr noch, dass sie gehofft haben, er würde Israel von den Römern befreien. Er wäre eben der lang und sehnlichst erwartete Heilskönig. Doch nach 3 Tagen galt ein Mensch als sicher tot. Daran gab es eben nichts mehr zu rütteln. Da ist nichts mehr zu hoffen. Tod ist tot. Doch da hilft er, der Fremde, ihnen auf die Sprünge. Er eröffnet ihnen einen völlig neuen Blick. Er sagt ihnen, dass alles ja doch so kommen musste. Dass der Messias kein glorreicher Feldherr ist, keiner, der Menschenmassen anstachelt und sie in einen Befreiungskrieg führt, keiner, der sich durch machtvolle Taten und Wunder oder was auch immer auszeichnet, sondern dass er vor allem der Messias ist, der leidet. Der leidende Gerechte, von dem im Alten Testament durchaus auch einige Male die Rede ist. Und der sich aufopfert für die Menschen, der bereit ist, alles für sie zu geben, was er geben kann, ja, sein Leben sogar. Und dass das doch alles in den Schriften steht. Im Tanach, also in der Tora, in den Propheten und den übrigen Schriften der hebräischen Bibel. Ein radikaler Blickwechsel. Der Heilskönig erkämpft das Heil nicht mit Gewalt, sondern allein mit Hingabe. Mit Hingabe seines eigenen Lebens. Er lässt nicht viele ihr Leben einsetzen und möglicherweise opfern, damit der Umsturz gelingt, sondern er gibt sein Leben für die vielen, damit sie umkehren und das Leben finden können. Neues Gottvertrauen. Ein Leben mit Hoffnung. Es braucht den ganzen Weg und noch ein wenig mehr, etwas Brot und eine Handbewegung Jesu, damit den beiden Jüngern die Augen aufgehen und sie neu sehen lernen. Dass sie Jesus neu sehen lernen. Er ist doch noch einmal ganz anders, als sie bisher dachten. Ihr Vorverständnis war geprägt von ihrer persönlichen Erwartung, von ihrer bisherigen Lebenserfahrung und von den Bibelauslegungen der Schriftgelehrten. Und so mussten sie jetzt Jesus noch einmal ganz neu, eben mit anderen Augen sehen lernen. Genauer hinsehen und begreifen, dass er genau diesen Weg gehen musste, um ihnen Gott zu zeigen, um sie zu Gott zu bringen. Um sie erkennen zu lassen, dass es eben nicht um einen Volksaufstand, sondern um eine Revolution der Herzen geht. Wir wünschen uns sicher auch so manches Mal, dass unser Herr doch mit Macht sein Evangelium durchsetzte. Dass die Kirche wieder in hellem Licht erstrahlte, dass es zu einer großen Erweckung käme, dass unsere Gemeinde wächst, voller Leben ist. Wir träumen vielleicht von großen Evangelisationen und Massenbekehrungen. Und wir haben so unseren geprägten Blick in die Bibel. Da ist das, was wir schon immer gehört und geglaubt haben. Doch Jesus ist anders. Er ist immer noch einmal anders. Wir werden ihn nie ganz verstehen können. Schon gar nicht ganz fassen, in dem Sinne, dass wir ihn dann gewissermaßen in die Tasche stecken können. Und wenn wir ihn dann mal brauchen, holen wir ihn raus und zeigen, so ist er. Und wir wissen es, wir sind die, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Nein, eben das nicht. Er geht auch heute noch diesen Weg, so wie er ihn damals gegangen ist. Er geht auch heute noch diesen Weg, dass er sich bei denen finden lässt, die ganz unten sind. Dass er bei denen ist, die nicht mehr aus noch ein wissen. Dass er bei denen ist, die jetzt im Schützengraben liegen oder in irgendeinem Luftschutzbunker, Keller, wie auch immer. Oder in einem Gefängnis in Teheran. Aber auch in Castrop-Rauxel. Er sucht den Menschen. Jeden Einzelnen. Und wir kommen nicht drum herum, mit ihm zu suchen, wenn wir denn seine Jünger sein wollen. Den Weg mit ihm dahin zu gehen, wo es eben manchmal dann auch weh tut. Wo eben nicht immer alles so rein und heilig ist und schön und strahlend. Und so trägt er seiner Kirche auf, es auszuhalten. Und vertrauensvoll und demütig, und demütig heißt ja vor allem diene mutig, es also so zu ertragen, dass wir nicht die Massen bewegen, sondern es immer nur wenige sind, es immer weniger werden. Und dass wir für ihn und seine Sache, seine Liebe, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit unseren Kopf hinhalten. Und damit sind wir schon mittendrin in der dritten Episode, da, wo Jesus sich endlich nicht nur sehen lässt, sondern auch anfassen. Und er allen begegnet, mit denen er unterwegs gewesen war. Nachdem er sich nicht nur den beiden Emmaus-Jüngern zu erkennen gegeben hatte, sondern auch Petrus. Aber davon erfahren wir bei Lukas quasi nur in einem Nebensatz. Doch jetzt erscheint er mitten unter ihnen allen. Und obwohl sie es von den dreien doch gehört haben, so erschrecken sie alle. Und sie halten ihn für ein Gespenst. Doch er lässt sich von ihnen anfassen, zeigt ihnen seine Wunden. Und er ist vor ihnen. Er ist kein Gespenst. Ein neuer, ein radikaler Blickwechsel. Jesus ist nicht eine Lichtgestalt, so wie es die Engel waren oder sind. Er ist auch nicht ein Traumgesicht, das sich auflöst, wenn wir wach werden und in die Realität zurückkehren. Nein, er ist inmitten der Realität da. Er ist leibhaftig auferstanden. Er schwebt nicht über den Dingen, sondern er ist mittendrin. Jetzt bei ihnen, damals und jetzt bei uns, hier, greifbar und damit auch immer noch wieder angreifbar. Und dennoch ist er gerade darin der Herr, der dem nichts Menschliches fremd ist und der dennoch ganz göttlich zu allem in der Lage ist. Und das sollen Sie, das sollen wir nun in die Welt tragen. Ganz handgreiflich sollten Sie, sollen wir das tun. Wie er, der Gottessohn, Mensch geworden ist, das Wort ward Fleisch. So hat es Johannes am Anfang seines Evangeliums formuliert. So sollen und können wir ihn in dieser Welt vertreten. Anfassbar sein für die Menschen und damit ihn anfassbar machen. Handgreiflich seine Liebe ausdrücken und uns damit angreifbar machen. weil wir ihn zu verkündigen suchen, weil wir seine Liebe zu leben versuchen und dabei doch immer wieder auch unsere Begrenztheit erleiden, Fehler machen, schuldig werden. Doch gerade darin erweist sich die gute Nachricht als echt, dass wir selbst sie doch immer wieder am nötigsten brauchen, dass wir selbst allein von ihr leben und das eben auch zeigen. Wir, liebe Schwestern und Brüder, sind nicht besser als andere Menschen. Wir sind nur besser dran, solange wir ihn als den sehen, der für uns am Kreuz starb und uns mit Gott versöhnt hat und uns darin eben auch schon alles vergeben hat. Die englische Philosophin Margaret Lusky sagte einmal in einer Talkrunde im englischen Fernsehen, in der auch ein Pfarrer dabei saß, und sie sagte es zu ihm gewandt: Worum ich euch Christen beneide, das ist die Vergebung. Ich habe niemand, der mir vergibt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Doch es ist mehr als das. Es ist ein radikaler Blickwechsel, wenn uns der Auferstandene begegnet. Wir können von ihm lernen, genau hinzuschauen. Und dabei eben nicht nur ihn noch einmal neu sehen lernen, besser zu erkennen, sondern auch uns selbst und unsere Mitmenschen neu sehen. Als geliebte Menschen Gottes, so wie wir selbst, für die sein Sohn, unser Herr, alles getan hat. Alles, damit wir und damit sie, damit möglichst alle Menschen, so viel wie es irgend geht, ihm vertrauen können und so das Leben haben, neues Leben, ewiges Leben. Amen.